Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor 40 Jahren katapultiert ein hochkarätiger Besuch die Stadt Bitburg in die Schlagzeilen, aber in die negativen. 1985 wollen Deutschland und die USA der Toten des Zweiten Weltkriegs gedenken, als Geste der Versöhnung. Doch unter den Verstorbenen auf dem Friedhof sind auch Mitglieder einer kriegsverbrecherischen Organisation, der Waffen-SS. Der Plan schlägt ungeahnte Wellen.
Ja, und wir erzählen, was damals los war und welche Themen die Menschen damals in unserer Region auch beschäftigt haben, denn es gab ja nicht nur den Besuch in Bitburg. Und zu Gast heute bei uns ist nämlich ein Kollege aus der Bitburger Lokalredaktion des Trierischen Volksfreundes, Christian Thume. Hallo Christian.
Hi Miguel, hi Alexander.
Ja, schön, dass du da bist. Christian, vielleicht für Auswärtige, ich meine, jeder von uns in Trier weiß, wo Bitburg liegt und so, aber für Auswärtige, wo genau findet sich Bitburg?
Ja, Bitburg liegt halbe Stunde von Trier entfernt in der schönen Eifel, sehr ländlich gelegen.
Und die Sehenswürdigkeit ist die Bitburger Brauerei.
Die Sehenswürdigkeit ist die Bitburger Brauerei, gibt allerdings noch mehr zu sehen, wie wir gleich erfahren werden.
Ja, wir haben gerade schon angesprochen, es geht um einen Friedhof.
Wir reden größtenteils über den Ehrenfriedhof Kolmeshöhe, der liegt ein bisschen entfernt von der Stadt, also gut fußläufig von der Stadt zu erreichen. Man geht so, sag ich mal, von dem zentralen Platz in Bitburg, vom Spittel geht man so 20 Minuten zu Fuß.
Und da war ja vor 40 Jahren der hohe Besuch, wir haben noch gar nicht erwähnt, wer das war, nämlich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige United States President Ronald Reagan, auch eine Persönlichkeit, ein ehemaliger Hollywood-Schauspieler, der es da ins höchste Amt geschafft hat. Ja, und die waren also hier auf der Kolmeshöhe in Bitburg vor 40 Jahren und haben halt mit ihrem Auftreten für einen Skandal gesorgt oder besser gesagt für eine große Diskussion, da kommen wir gleich drauf zu. Aber Christian, wie sieht es denn da heutzutage eigentlich da aus?
Von all den Orten in Bitburg, die natürlich alle wunderschön sind, ist wirklich der Friedhof Kolmeshöhe total schön. Also man kommt dahin, man kann, wie gesagt, schön zu Fuß dahin laufen. Vorne ist ein Mahnmal dargestellt, so ein Obelisk oder so könnte man sagen. Und hinten auf der Wiese ist dann eine schöne freie Wiesenfläche. Wenn man über die drüber läuft, sieht man im Rasen eingelassen hunderte achteckige Grabplatten. Also sie sind immer nicht groß, sie sind relativ klein. Auf den Grabplatten stehen jeweils, sofern vorhanden, eine Funktion, die derjenige hatte. Also ob der Soldat war, der Name der Person und die Geburtsdaten und das Todesdatum. Also der Ort an sich ist total idyllisch und mir persönlich geht es so, wenn ich über den Platz gehe und lese mir die Namen durch und vor allen Dingen auch die Geburtsdaten, da wird man schon nachdenklich, weil das alles echt zum großen Teil sehr, sehr junge Männer waren, die da liegen. Menschen treffen sich da, um von dort, da ist hinten dran ist noch so ein Waldgebiet, von dort spazieren zu gehen, um da einfach mal zu sitzen und sich zu unterhalten. Da stehen Bänke, es ist wirklich ein total gemütlicher Ort. Menschen gehen mit ihren Hunden da rum. Also wirklich ein total schöner und idyllischer Ort, der interessanterweise direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt, die viele Menschen nutzen, um von Trier nach Köln zu fahren, also wirklich viel befahren ist. Auf dem Friedhof selber kriegst du von diesem Fahrtlärm aber überhaupt nichts mit.
Und da sind aber etliche Soldaten begraben, des Ersten und Zweiten Weltkriegs.
Genau, da sind etliche Soldaten begraben, so um die 2000.
Mhm. Jetzt treffen sich da vor 40 Jahren der deutsche Bundeskanzler und der Präsident der Vereinigten Staaten. Warum denn ausgerechnet in Bitburg? Wir haben ja eben schon gesagt, es geht um Versöhnung.
Ja, Bitburg, also sie haben halt einen Ort gesucht, an dem sie sich treffen können, der irgendwie beides verbindet. In Bitburg, muss man dazu sagen, ist damals noch der Flugplatz Bitburg. Das war damals einer der wichtigsten NATO-Flugplätze in ganz Europa. Das hatte auch zur Folge, dass, weil es den Flugplatz bereits seit den 50er Jahren gab, die Verbindungen zwischen Bitburger Bürgern und also deutschen Staatsbürgern und den Amerikanern, die dort lebten, teilweise sehr eng waren, weil die einfach unter ihnen lebten. Und deswegen hat man auch gesagt, okay, der Ort bietet sich grundsätzlich an.
Ich habe da mal auch Zahlen mal rausgesucht, weil das ist ja für uns heute, 40 Jahre später, stellenweise nicht mehr vorstellbar. Aber in den 80er Jahren, wir sind ja mitten im Kalten Krieg, sind halt in Deutschland Tausende, Zehntausende Soldaten anderer Länder stationiert, um halt eben im Kriegsfall halt eben sofort einsatzbereit zu sein. Und Rheinland-Pfalz, unser Rheinland-Pfalz, galt damals als so eine Art Flugzeugträger der NATO, also des westeuropäischen Verteidigungsbündnisses. Du hast es gerade erwähnt, Christian, in Bitburg waren US-amerikanische Flugzeuge stationiert mit entsprechenden Anzahl an Soldaten. Es waren aber nicht nur in Bitburg Soldaten zu finden, sondern auch im benachbarten Spangdahlem, in Ramstein, das ist ja bis heute ein großer US-Stützpunkt in der Nähe von Kaiserslautern, eine große Airbase, die steht bis heute. Dann hatten wir die Franzosen in Trier, das vergessen wir immer wieder, aber Trier war damals in den 80er Jahren der zweitgrößte Militärstützpunkt der Franzosen nach Paris, 7000 französische Soldaten. Und in ganz Deutschland standen damals, ich habe die Zahl rausgesucht, 250.000 US-Soldaten bereit, davon 62.000 in Rheinland-Pfalz. Die müssen damals auch sehr präsent gewesen sein, auch mit ihren Familien, mit ihrer Kultur. Ich habe zum Beispiel bei uns im TV von 1985 ein Bild gefunden, da gab es einen Unfall zwischen einem amerikanischen Personenwagen, wie es in der Meldung heißt, und einem Moped oder einem Motorrad. Und man sieht also dieses Auto und das ist halt ein klassischer US-Importwagen. Den würde man hier wahrscheinlich so nie finden. Hier sind die Leute eher Käfer, Mercedes oder BMW gefahren, BMW. Ja, und also das ist eine große Präsenz dort.
Also es hat sich auch gegenseitig dann beeinflusst. Also nur als Beispiel, ich habe vor 2-3 Jahren habe ich eine Geschichte gemacht mit einem Rapper aus der Region, Mortel, der relativ bekannt ist jetzt mittlerweile. Der ist damals als deutscher Staatsbürger in Bitburg aufgewachsen und hat mir immer wieder erzählt, dass seine Assoziation mit der Musik, woher das kam, daher kam, dass er viel US-Rap gehört hat, weil das einfach damals da so präsent war. Die Kultur hat teilweise schon da übergeschwappt. Das war schon sehr eng miteinander.
Stichwort übrigens Soldaten damals in der Region und du sprichst ja auch das Alltagsleben ein. Ich bin jetzt ein bisschen älter als ihr. Ich habe das noch als Jugendliche in Erinnerung gehabt, diese Zeit, diese Epoche, auch die damalige Musik, auch die damalige Mode, also Fremdschämen müsste man sich heutzutage dazu, aber die kommt ja wieder, ist ja wieder in sozusagen, also würde ich mir heute nicht mehr so anziehen, aber da würde ich euch doch mal fragen, was wisst ihr denn von den 80er Jahren?
Also für mich sind die 80er Musik rein musikalisch gesehen die prägende Ära, die es überhaupt gab, also viele, die man fragen würde, würden sagen, dass die 80er vielleicht musikalisch mit das wichtigste Jahrzehnt waren. Also das sind ja Lieder, die du heute immer noch so hörst. Also Aha zum Beispiel, das ist
genau,
das sind Lieder, die, das ist die laufen immer noch im Radio. Oder Summer of 69 von Bryan Adams, das sind Dinge, die gehen nie verloren und die werden nie vergessen. Und die wirst du heute noch, auf jedem guten Geburtstag wirst du die heute noch in der Playlist hören.
Und im Kino lief damals zum Beispiel, ich habe das auch nochmal rausgesucht, zum einen halt dieser unsägliche Rambo 2 Film, wo halt eben Rambo von Sylvester Stallone gespielt loszieht, um irgendwelche US-amerikanischen Kriegsgefangenen aus Vietnam wieder herauszukämpfen und leichenpflasterten seinen Weg, um es mal so auszudrücken. Ziemlich brutaler Film. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, ich wusste das auch nicht mehr. 1985 ist Zurück in die Zukunft Teil 1 in die Kinos gekommen.
Da sieht man mal, wie lange das her ist.
Ja, und der Film spielte damals ja auch im Jahre 1985.
Im selben Jahr hat ja auch Rock am Ring das erste Mal tatsächlich in der Eifel stattgefunden.
Stimmt. Genau.
Bis heute eins der größten europäischen Festivals überhaupt.
Genau.
Aber politisch war da natürlich auch so ein bisschen die Hochphase des Kalten Krieges, ne?
Genau.
Warum war es da gerade so wichtig, dass der Bundeskanzler und der US-Präsident da zur Versöhnung zusammenkommen? Was war das für eine Geste?
Ja, wir reden ja vom Mai 1985. Das heißt, zu dem Zeitpunkt jährte sich zum 40. Male das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das ist so wie heute. Es gibt dann also dann Gedenkveranstaltungen, Tagungen, Zeremonien. Das war damals auch schon der Fall. Das hatte sich damals aber dann gewandelt. Damals war immer noch so ein bisschen so die Rede von wegen, wir Deutschen sind damals einem verbrecherischen Regime gefolgt, nämlich Adolf Hitler und den Nationalsozialisten. Und wir haben dafür sozusagen gebüßt, halt eben mit den großen Zerstörungen und den vielen Opfern, die wiederum auch halt eben über ganz Europa wir gebracht haben. In dem Zusammenhang hatte es zum Beispiel schon ein Jahr zuvor eine Geste der Versöhnung gegeben zwischen dem Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Die hatten sich beide die Hand gegeben und in Verdun, dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges, halt eben der Toten gedacht. Und sowas wollte Helmut Kohl dieses Mal dann auch noch angehen. Jetzt aber befinden wir uns an einer Phase des Kalten Krieges. Das heißt, wir haben zwei Supermächte, links die USA, die, wie gesagt, Bündnispartner sind der Deutschen und ihre Truppen in Deutschland haben. Und auf der anderen Seite die Sowjetunion. Bezeichnenderweise hat damals der US-Präsident Ronald Reagan halt die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnet. Und beide Seiten haben damals aufgerüstet. Also es gab auch in Deutschland eine große Diskussion. Es gab den Afghanistan-Krieg, das vergessen wir immer wieder, wie lange schon in Afghanistan gekämpft wird. Also damals hat das damals halt eben schon stattgefunden, damals die Sowjets. Die Amerikaner wiederum haben Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert, in Europa, um sich zu wehren gegen eine sowjetische Übermacht. Das heißt, von Abrüstung und Entspannung war keine Rede. Und das Ganze ist noch vor dem Mauerfall. dass im Nachhinein denkt man so 1985, Bitburg, Kalter Krieg 1989, Mauerfall, Ende der Sowjetunion, Vereinigung Deutschlands, das sind ja nur ein paar Jahre, aber das hat 1985, glaube ich, kaum ein Mensch erahnen können, dass es so weit kommen würde. Bezeichnenderweise war damals Michail Gorbatschow, der Architekt von Glasnost und Perestroika, der Führer der Sowjetunion, der war damals gerade frisch im Amt, ganz frisch an der Macht. Ich glaube, keiner hatte im Westen damals auf dem Schirm, dass der mal zum großen Reformer werden würde. Aber zurück zu Bitburg. Helmut Kohl wollte also eine Geste der Versöhnung. Hat dazu Ronald Reagan eingeladen. Sag mal, was hältst du davon? Wir treffen uns da auf dem Friedhof. Wir gedenken gemeinsam der Toten, der deutschen und der US-amerikanischen Toten. Und Bitburg, Christian, du hast es ja angemerkt, passt super, weil direkt daneben ist die Airbase. Da kannst du mit deiner, wie heißt die US-amerikanische Maschine?
Air Force One.
Die Air Force One, da kannst du super landen. Und dann sind es 2 Kilometer bis Kolmeshöhe, nehme ich mal an, dann bist du da, ne? So ungefähr.
Ja.
Und ursprünglich war, glaube ich, dann auf dem Terminplan, weil es war ja Erinnerung 40 Jahre, die Idee auch noch nach Dachau zu fahren, ins Konzentrationslager irgendwie. Das wurde aber gestrichen. Ja, und dann tauchte der Skandal auf, Christian.
Ja, dann haben sie gemerkt, dass unter den, vor allen Dingen unter den deutschen Toten, die da liegen, auch 59 ehemalige SS-Männer liegen, die dort begraben sind. Die SS, das war die Schutzstaffel der NSDAP und die wurde 1946 vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg offiziell zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Das war auch vorher nicht wirklich ein Zweifel, weil das waren die Hauptschutzstaffel von Adolf Hitler.
Genau, die SS war halt eben die Truppe, die halt eben die Wachmannschaften für die Konzentrationslager gestellt hat und die Mitglieder dieser sogenannten Einsatzgruppen, die im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa halt eben massenhaft halt eben Juden und andere Menschen ermordet haben.
Und eben deshalb wurde es dann wirklich kritisch, als es aufkam, hat sogar das Repräsentantenhaus in den Vereinigten Staaten selber kurz vorher mit einer deutlichen Mehrheit, wirklich sehr deutlichen Mehrheit, dafür gestimmt, dass Ronald Reagan auf diesen Besuch doch verzichten soll, weil er damit, so die Argumentation, wirklich Kriegsverbrecher und SS-Männer ehren würde.
Aber jetzt würde ich ein Gegenargument einbringen. Die Soldaten, die da begraben sind in Bitburg, du hast es ja selber angemerkt, sehr jung teilweise, die waren ja Mitglieder der Waffen-SS. Das ist also, wenn man so will, halt der militärische Arm der SS oder anders ausgedrückt eine zweite Armee neben der eigentlichen damaligen Nazi-Armee der Wehrmacht, die auch an der Front eingesetzt wurde. Wir hatten ja hier in Bitburg damals ja die schweren Kämpfe in der Ardennen-Offensive. Vermutlich sind da einige dieser Soldaten dort gestorben, wenn man sich die Todesdaten anschaut.
Ja, das 20.
Dezember 1944. So, und da gab es also damals Leute, die gesagt haben, was wollt ihr eigentlich? Das waren noch ganz normale Soldaten. Die waren halt nur bei der Waffen-SS, nicht bei der eigentlichen SS.
Ja, und auch Menschen sagten, das waren junge Männer. Ja, die haben bei der Waffen-SS mitgemacht, aber das waren immer noch deutsche Staatsbürger, die da gestorben sind. Das war genau auch die Argumentation, weswegen jetzt Helmut Kohl dann auch gesagt hat, okay, wir können das nicht einfach absagen und können jetzt sagen, wir fahren doch nicht dahin. Das war ja überall schon in der Weltpresse, das war ja überall bekannt.
Aber er hätte durchaus absagen können, aber er wollte nicht. Ja,
er hätte können, aber er hat gesagt, das ist so nach dem Motto, das kann ich nicht verkaufen, dass wir das jetzt kurzfristig absagen.
Und auch Reagan wollte nicht. Du hast ja erwähnt, er wurde aufgefordert, den Besuch abzusagen.
Genau, aber der Beschluss war nicht bindend.
Ja.
Und wie lief dieses Treffen dann ab? Also wurde er da mit rotem Teppich empfangen oder wie muss man sich das vorstellen? Sie dann Hand in Hand da über den Friedhof gelaufen?
Wie das Treffen ablief, muss man vorab sagen, dass auch das im Zeichen dessen stand, dass es halt rundherum viele Diskussionen gab. Eigentlich hätte das alles länger dauern sollen. Man hat es dann nicht abgesagt. Man hat dann allerdings gesagt, okay, wir halten es ein bisschen kurz. Grundsätzlich, ich habe mich mit einigen Zeitzeugen unterhalten, die damals auch dabei waren, die damals natürlich, ey, das war wirklich, sagen die alle, das war ein Riesending. Das muss man sich vorstellen. Da kommt der US-Präsident nach Bitburg. Was gibt es noch mehr? Also wie kann ein Mensch bekannter sein in der ganzen Welt als der US-Präsident? Das war dann damals so ein großes Ding. Die Stadt, die war an dem Tag abgeriegelt. Menschen schildern, dass sie dort gelebt haben und trotzdem ihre Ausweise zeigen mussten, dass sie überhaupt, wenn du kein Einwohner warst der Stadt selber, bist du ganz an dem Tag nicht in die Stadt reingekommen. Die Sicherheitsstandards waren so hoch, dass sogar die Gullidecke verschweißt wurden, dass nicht aus der Kanalisation Attentate verübt werden konnten. Also es war alles höchste Sicherheitsstufe. Ja, Reagan ist dann wirklich schwer bewacht in Bitburg reingefahren. Ist jetzt keine riesige Tour durch Bitburg gefahren, wie eine Parade oder sowas, sondern sie sind dann relativ zielgerichtet zum Friedhof gefahren. Auf dem Friedhof waren dann ja, hohe Politiker von Stadt, Land, Angehörige der deutschen Widerstandskämpfer, ein Musikzug der Bundeswehr, etliche Journalisten aus der ganzen Welt. Man hat auch auf der Fahrt davor gesehen, dass sich da wirklich Journalisten, die sind überall draufgeklettert, wo sie draufklettern konnten, nur um ein gutes Bild zu haben, um eben von diesem Auto, mit dem Ronald Reagan da angefahren kam. Mit auf dem Friedhof waren auch noch zwei ehemalige hochrangige Generäle. Das war einmal einer aus den USA und einer aus Deutschland. Ja, auf dem Friedhof selber wurden dann Kränze niedergelegt. Sie sind über den Friedhof gegangen.
Aber sie haben keine Reden gehalten.
Sie haben Kränze niedergelegt, sind über den Friedhof gegangen. Und dann haben sich die beiden Generäle die Hände gereicht. Das war dann dieses Zeichen der Versöhnung sozusagen, was Miguel auch schon vollkommen richtig angesprochen hat. Aber es war alles sehr kurz gehalten. Es wurde dann noch von der Bundeswehr noch ein Lied gespielt. Und dann war nach 10 Minuten, war dieser ganze riesige Auftritt, war vorbei. Wahnsinn. Also sehr, sehr kurz gehalten. Das hat auch später der Bitburger Bürgermeister Theo Hallett, der hat das später in seinem Buch, das er darüber geschrieben hat, auch total kritisiert und hat gesagt, das war viel zu kurz gehalten und viel zu schnell gemacht. Und danach haben sie aber gesagt, okay, wir fahren jetzt noch auf den Flugplatz. Auf dem Flugplatz selber, da haben sie dann Reden gehalten.
Ich habe da nochmal die Ansprache rausgesucht von Ronald Reagan. Die findet man im Netz auf einer Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da kann man halt die Rede nochmal komplett nachlesen. Und da geht er halt eben auch nochmal ein, 40 Jahre Gedenken. Wir müssen uns erinnern, verbrecherisches Regime damals. Und halt eben, was du auch anmerkst, hier liegen Angehörige der SS. Die Verbrechen der SS müssen als die abscheulichsten in der Geschichte der Menschheit angesehen werden. Aber die anderen, die dort begraben sind, waren einfach nur Soldaten der deutschen Armee. Das nur habe ich jetzt eingefügt. Wie viele waren fanatische Anhänger eines Diktators und wie viele waren Wehrpflichtige, die während des letzten Todeskampfes der Nazi-Kriegsmaschine in den Wehrdienst gezwungen wurden? Wir wissen es nicht. Übrigens ist das tatsächlich auch der Fall. Die wissenschaftliche Recherche zur Waffen-SS, ich glaube, die steckt immer noch, salopp ausgedrückt, in den Kinderschuhen. Vor 10 Jahren ist da wohl ein größerer Band erschienen von Historikern. Aber ich glaube, vieles ist immer noch unklar, wer eigentlich alles in der Waffen-SS gedient hat, aus welchen Gründen.
Weil die Nazis zum Kriegsende ja auch viele Dokumente vernichtet haben. Also vieles ist ja auch gar nicht mehr da.
Ja, nicht nur, aber die Nazis hatten ursprünglich für diese sogenannte Waffen-SS, das waren ja zunächst einmal Einheiten, die sind ja aus der eigentlichen SS entstanden, da haben sie gesagt, nur Freiwillige mit einem bestimmten Profil und natürlich Nationalsozialisten. So. Und dann haben sie das im Laufe des Kriegs, wo ja die Deutschen immer mehr Verluste hatten, dann quasi immer mehr aufgeweicht. Da wurden dann auch dann ausländische Faschisten halt eben eingeladen, da mitzuwirken in eigenen Einheiten. Dann wurden Deutsche, die im Ausland aufgewachsen waren, in Rumänien zum Beispiel, also Auslandsdeutsche, denen wurde gesagt, ihr könnt entweder Dienst machen in der rumänischen Armee, war ein Verbündeter der Deutschen, oder halt in der Waffen-SS sozusagen. Aber Wehrdienst müsst ihr machen. In Luxemburg wurden Luxemburger, das wurde ja besetzt von den Deutschen, auch zum Wehrdienst gezwungen. Da haben sich einige versteckt, andere mussten kämpfen, in Russland zum Beispiel. Die wurden in so eine Uniform gesteckt. Und wer vielleicht Pech hatte, ist tatsächlich in eine Waffen-SS-Uniform gesteckt worden.
Also die Argumente, wir haben sie ja eben genannt, auf beiden Seiten. Einerseits, ihr ehrt da SS-Männer, auf der anderen Seite, wir können jetzt nicht diese 2000 Menschen, die da liegen, nicht ehren, nur weil da 59 SS-Männer drunter liegen. Das sind natürlich Argumente, die kritisch gesehen wurden. Kritisch gesehen wurde aber vor allen Dingen auch der Aspekt, ja, ihr hättet es wissen können.
Genau.
Also man hätte das wirklich wissen können. Und das war auch so, als ich das erste Mal auf den Friedhof gegangen bin, dachte ich, okay, wahrscheinlich musst du nach diesen Gräbern der SS-Männer suchen. Oder du müsstest wissen, hinter welchen Namen stecken SS-Männer. Aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, da steht die Bezeichnung mit drauf. Und das gilt auch für die SS-Männer. Also auf den Grabsteinen der SS-Männer steht dann zum Beispiel, noch bevor der Name kommt, steht dann SS und dann Abkürzung für Sturmmann zum Beispiel. Also es ist klar ersichtlich, wer jeder, der über diesen Friedhof geht und sich diese Grabsteine anguckt, der sieht, dass da SS-Männer liegen. Das war auch in Bitburg kein Geheimnis. Ja. Also der angesprochene Theo Hallett, der hat auch damals gesagt, am Volkstrauertag oder so, natürlich wissen wir das, es war nie ein Problem. Also wie gesagt, sie hätten es wissen können. Es gab lange auch die Mär, dass der Berater Reagans, Michael Denver, die Grabplatten der SS-Soldaten nicht gesehen habe, weil damals Schnee gelegen habe, als ich den Friedhof angeschaut habe.
Also der war auf einem Vorabbesuch hier gewesen.
Ja, und er habe das nicht gesehen, weil die zugeschneit gewesen wären. Da haben uns allerdings schon Zeitzeugen gesagt, dass an dem Tag mit Sicherheit kein Schnee gelegen habe auf dem Friedhof.
Aber als Präsident der USA und als Bundeskanzler hat er wohl das politische Gespür vielleicht gefehlt, nach dem Motto, das könnte Ärger geben,
genau,
wenn wir das machen. Und das ist ja dann noch passiert. Es war ja eine große Diskussion, auch bei uns im TV. Wir haben hier den großen Band vorliegen, den Archivband. An jedem Tag gibt es halt Meldungen und er kommt und es gibt die Diskussion und diese Gruppe sagt, Welcome Mr. President, und die Gruppe sagt, aus Protest, wir nehmen nicht teil. Ja, und am Tag selber, du hast es angesprochen, großer Bahnhof, nach 10 Minuten wieder vorbei. Ich habe hier den Band vom TV mit der Ausgabe, ganze Seite, haben wir damals berichtet. Präsident Ronald Reagan in Bitburg, Aussöhnung bedeutet nicht vergessen. Beim Besuch auf dem Soldatenfriedhof fehlte jeder offizielle Anstrich. Was uns natürlich interessiert als regionales Medium, ist die Lokalseite sozusagen. Und da sieht man halt in der Tat, es gab Demonstranten für die Amerikaner, für den Besuch, und Demonstranten gegen den Besuch. Und Leute, die wirklich gesagt haben, ich bin nur hier zum Gucken. Die haben sich ein Schild hier angemalt. Das gibt's also auch. Ja, und die Rolle, du hast schon angesprochen, dieser Besuch hat für große Diskussionen gesorgt, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in den USA.
Ja, vor allen Dingen in den USA. Und in den USA war das Stimmungsbild ein bisschen eindeutiger. Also in den USA war es wirklich so, dass Ronald Reagan dafür wirklich hart kritisiert worden ist, dass er da hingeht. Da sind auch viele Menschen auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Zumal ja auch, wie gesagt, das Repräsentantenhaus ihm eine Woche vorher gesagt hatte, keine gute Idee, nicht dahin gehen. Und er gesagt, doch, ich gehe trotzdem.
Hat das eigentlich dann noch Auswirkungen gehabt, also wenn man sich das kulturell anschaut?
Total. Es gibt 3 Geschichten, die ich immer gerne sage. Das erste ist, eine der größten Punk-Rock-Bands, die es jemals gab, die Ramones, die haben ein Lied darüber geschrieben. Das nennt sich Bonzo Goes to Bitburg. Und Bonzo, das muss man dazu wissen, das kommt aus der Zeit, als Ronald Reagan noch Schauspieler war. Das war zu einem Film Bedtime for Bonzo, in dem Reagan damals die männliche Hauptrolle spielte. Und Bonzo war ein Affe. Also Reagan hat damals die Hauptrolle gespielt, aber nicht den Affen. Es wurde aber dann so bezogen, dass Bonzo Goes to Bitburg, also im Endeffekt ein sehr, sehr kritisches Lied in Richtung Ronald Reagan, das auch daher kam, weil Joey Ramone, der Frontsänger von den Ramones, selber auch Jude war und das total kritisch gesehen hat. Dann gibt's noch die Geschichte, um die immer wieder gerne erzählt wird. Die kommt von Chelsea Clinton, der Tochter von dem späteren US-Präsidenten Bill Clinton. Die hat bei James Corden, einem der großen amerikanischen Late-Night-Hosts, hat die erzählt, sie war damals 5 Jahre alt. Ihr Vater war da zu der Zeit gerade Gouverneur und sie hat dann damals einen Brief geschrieben an den Präsidenten. Der ist, wenn man sich den im Original durchliest, ist das total süß. Also es ist handschriftlich geschrieben. Es gab damals einen Film, The Sound of Music heißt der in der Originalversion, wo auch Nazis dargestellt werden. Und sie hat geschrieben, lieber Herr Präsident, ich habe den Film The Sound of Music gesehen. Die Nazis sehen nicht wie sehr nette Menschen aus. Bitte gehen Sie nicht auf Ihren Friedhof. Liebe Grüße, Chelsea Clinton. Sie hat darauf nie eine Antwort bekommen und war total enttäuscht. Es hat erzählt, dass sie immer zum Briefkasten gelaufen ist, gedacht hat, wann bekomme ich eine Antwort vom Präsidenten? Hat nie eine Antwort bekommen. Und als dann später Bill Clinton Präsident wurde, hat er seine Tochter gefragt, gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, was jetzt passiert? Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ja, ich will, dass jedes Kind, das dem Präsidenten einen Brief schreibt, dass sie auch eine Antwort kriegt. Und daraufhin wurde extra eine Abteilung eingerichtet, dass jedes Kind, das dem Präsidenten einen Brief schreibt, daraufhin eine Antwort kriegt. Und die Abteilung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt gerade ist, aber bis zu Obama war es immer noch so, dass diese Abteilung immer noch gab. Und dann eine kleinere Sache, es gab einen Marvel-Comic, der in Bitburg spielt. Da ist eine Szene von dem Hauptcharakter Namor und dem vielleicht viel bekannteren Captain America, die wirklich auf dieser Comic-Seite, wo oben drüber steht, Bitburg als Ort, an dem das stattfindet, und sich da ein Massengrab von Juden anschauen. Und ich habe damals die Geschichte recherchiert, wie es dazu kam, und habe dann mit dem Autor Scott Lobdell in den USA Kontakt aufgenommen. Und der sagte auch, ja, er hat sich damals, der Comic ist auch 85 geschrieben worden, das hat ihn auch irgendwie sehr beschäftigt, diese ganze Kontroverse. Und dann hat er nach einem Ort in Deutschland gesucht, wo er den Comic spielen lassen kann. Dann hat er Bitburg gewählt. Er hat sich dann nachher entschuldigt, dass er, weil natürlich in Bitburg kein Massengrab an Juden war und das so ein bisschen falsch rüberkam. Aber da sieht man, dass es auch popkulturell einfach totale Auswirkungen hat. Und wenn man heute sich ein bisschen im Internet umguckt, Menschen beziehen das immer noch darauf und vergleichen Dinge wie diese damit, was Reagan damals auf diesem Friedhof gemacht hat.
Übrigens ist es ja so, ich habe es ja schon erwähnt, es waren damals 40 Jahre Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und 3 Tage später, nach diesem Besuch, zum 8. Mai, hat dann der damalige deutsche Bundespräsident Richard Weizsäcker eine Rede gehalten im Bundestag. Und das war, so im Nachhinein denkt man so, das war quasi der Gegenpart zu diesem, sagen wir mal, leicht missglückten Auftritt von Reagan und Kohl, die ja mit Sicherheit nicht Nazis ehren wollten. Das mal kurz hier angemerkt. Na, die wollten ja tatsächlich eine Geste der Versöhnung hervorbringen. Aber es wurde halt eben anders aufgenommen, wegen halt eben der SS-Soldaten. Ja, und Weizsäcker, der hat dann wiederum noch einmal einen Dreh reingebracht und hat das seitdem, glaube ich, auch dann mit beeinflusst, wie seitdem halt über diesen 8. Mai auch gedacht wird. Du hast mich, Alexander, vorhin gefragt, so der 8. Mai, wie wurde das immer wahrgenommen? Bis dato war das immer so, wir haben verloren, sozusagen, wir Deutschen. Ja? Aber er sagte, der 8. Mai in dieser Rede, das war ein Tag der Befreiung. Das war ein Tag der Befreiung vom nationalsozialistischen Regime. Und wir sollten dankbar sein, salopp ausgedrückt, sozusagen frei übersetzt, für diese Niederlage. Und er hat auch noch mehr Sachen in dieser Rede gesagt. Er hat damals gesagt, dass es eine schwere Erbschaft sei für die Deutschen. Keine Kollektivschuld, weil er zu Recht angemerkt hat, wer schon 1985 halt 20 Jahre alt war, wie soll er verantwortlich gemacht werden? Aber er erinnerte daran, dass man diese Vergangenheit annehmen müsse, dass man die also nicht vergessen dürfe. Wir erleben es ja jetzt auch wieder, dass Vergangenheit vergessen werden soll. Er sagte, nein, darf nicht passieren, man muss immer wieder daran erinnern. Und er hat in seiner Rede damals, das war auch neu, andere Minderheiten erwähnt. Er hat nicht nur die Juden erwähnt, er hat auch Sinti und Roma erwähnt, er hat Homosexuelle erwähnt, er hat Geisteskranke erwähnt, die auch Opfer geworden sind des Naziregimes. Er hat die Polen erwähnt, die sowjetischen Soldaten. Er hat den kommunistischen Widerstand erwähnt. Auch ein Tabu damals, sowas zu erwähnen. Und das war so eine Art, wie hat das gesagt, dass es betont hat, das war wie so eine Art Bekenntnis.
Und einer der zentralen Sätze aus dieser Rede von Richard von Weizsäcker war, wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Ja. Und dieser Satz, der ist in dem eben von mir angesprochenen Mahnmal am Eingang zum Friedhof, ist der eingraviert sozusagen, zusammen mit dann noch in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Also da hat man es auch mit thematisiert. Interessanterweise ja ein Satz, der wenige Tage nach dem sozusagen größten und diskutabelsten Moment dieses Ortes geschehen ist.
Und wie würde man sowas heute auffassen? Ich meine, wir haben Kontroversen wie Elon Musk, der zum Beispiel mit Hitlergruß auf die Bühne geht. Wenn Trump heute nach Bitburg kommen würde, wie würde das aussehen?
Boah, also ich glaube, das Medienecho wäre nicht kleiner. Also in Zeiten von digitalen Medien, Social Media etc., das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Riesending schon war, als letztes Jahr Kamala Harris, die nur in Anführungszeichen Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin war, als die gesagt hat, sie kommt auf die Airbase Spangdahlem letztes Jahr, da war das schon ein Riesenthema. Sie kam dann im Endeffekt doch nicht, wurde dann kurzfristig abgesagt, der Termin. Und es war ja dazu, ist ja, dass die Airbase Spangdahlem ja ein geschlossener Bereich ist. Also sie wäre ja jetzt nicht in Bitburg aufgetreten. Ich glaube, das Medienecho wäre noch viel riesiger und ich glaube, es würde mindestens so viele Diskussionen geben. Und auch da, ich glaube, die Erinnerungskultur, das wäre heute anders. Ich glaube, da hat man es mal mittlerweile einen Schritt weiter. Das war damals halt ein riesen Tabuthema, aber eben auch wegen solchen Momenten und auch solchen Reden wie von Richard von Weizsäcker ist da, glaube ich, ein bisschen Umdenken stattgefunden. Aber das wäre mindestens so ein riesiges Ding. Was man auf jeden Fall noch sagen kann, da wird auch deutlich, was seitdem alles passiert ist. Also wenn man sich anschaut, wir haben eben schon gesagt, die Amerikaner waren damals in Bitburg ein riesiges Ding. Das hat sich in den Jahren danach total geändert. Der Flugplatz wurde aufgegeben. Nach Spangdahlem sind die Streitkräfte dann umgezogen. Es gab dann viele Ideen, den umzugestalten. Mittlerweile ist es jetzt ein Gewerbegebiet, da siedeln sich viele Firmen an. Es gab dann in Bitburg außerdem noch eine amerikanische Wohnsiedlung, das war die Housing. Die gab es noch bis 2017. Mal zu den Zahlen, also damals waren auf dem Militärflugplatz am Rande der Stadt waren um die 12.500, so sagt man immer, Soldaten stationiert. Das hatte natürlich Auswirkungen darauf, dass auch sehr, sehr viele Amerikaner in Bitburg waren. Die Housing wurde dann aufgegeben, die wurde von den Amerikanern an den Bund zurückgegeben, ist seitdem im Eigentum des Bundes, es sollte zweimal eine Landesgartenschau darauf stattfinden, da wurde beide Male die Bewerbung abgelehnt. Jetzt dieses Jahr, deswegen ist es auch aktuell, dieses Jahr soll es jetzt endlich klappen, dass das vom Bund zurücküberschrieben wird, da ist ein riesen Konversionsprojekt geplant, da sollen bis zu 1000 neue Wohnungen entstehen, Bitburg wird dadurch also wachsen. Warum ich das erzähle? Wenn jemand, der die ganze Geschichte nicht kennt, durch Bitburg fährt, für den ist das in meinen Augen total unverständlich. Der fährt durch Bitburg und da ist ein riesiger Zaun direkt am Rande der Stadt. Das ist also wirklich noch an der Innenstadt. Da ist ein riesiger Zaun und dahinter ist ein riesiges Wohngebiet, das komplett leer steht. Das ist die US-Housing. Da kommst du auch nicht einfach so drauf. Und wenn man rein auf die Zahlen schaut, leben im Jahr 2024 leben noch 406 Familien oder Zivilangehörige von US-amerikanischen Streitkräften in Bitburg. Wenn man das vergleicht mit den Zahlen, die am Anfang waren, denke ich, sieht man, wie viel sich da verändert hat. Und 1999 hat dann nochmal ein US-Präsident dieselbe Ecke besucht, Bill Clinton, seine Tochter haben wir eben schon angesprochen. Der kam auf die Airbase Spangdahlem, aber damals ohne riesigen Skandal.
Und der ist auch nicht nach Bitburg dann gekommen?
Der ist nicht nach Bitburg gekommen, der ist nur auf die Airbase gefahren sozusagen.
Vor 40 Jahren treffen sich ein US-Präsident und ein deutscher Bundeskanzler in Bitburg, um der Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Dadurch lösen sie auch gleichzeitig einen Skandal aus. Christian, vielen Dank für die Infos.
Sehr gerne. Danke fürs Einladen.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und viele Zeitzeugenberichte findet ihr in einer Serie des Trierischen Volksfreundes auf volksfreund.de/wk2. Schicksalsjahre 44, 45 nennt sich das. Und da berichten Menschen aus der Region über die letzten Kriegsmonate. Ich habe sie erwähnt, Ardennenoffensive, Luftangriffe, viel Leid und Zerstörung. Das findet ihr auf volksfreund.de, den Link aber auch in den Shownotes.
Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das natürlich wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.